ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
Herzlich willkommen, neue Folge Pinkelpause, mittlerweile schon Folge 80. Hallo nach Aachen, hallo Chris.
Hallo Jochen.
Obwohl wir direkt schon sagen können, du bist nicht alleine in Aachen. Wir können uns ja sehen, ihr seid heute zu zweit. Du hast die Unterstützung geholt.
Ja.
Schaffst du es nicht alleine?
Ach, du weißt doch, ich habe doch gerne Gäste und am liebsten sogar in Präsenz. Und das ist heute mal wieder möglich, weil mein Gast kommt auch aus Aachen.
Warum?
Ein ganz, ganz alter Freund von mir, den kenne ich schon seit über 20 Jahren.
Seit 2000.
Und wir haben eine ziemlich parallele Karriere hingelegt. Wir waren im gleichen Krankenhaus und haben unsere Doktorarbeit anhand des gleichen Datenmaterials geschrieben. Also nicht die gleiche Doktorarbeit, aber anhand des gleichen Datenpools. Und haben in dem Krankenhaus den Facharzt gemacht, haben dann beide uns in Aachen, in der Umgebung von Aachen niedergelassen. Und jetzt sitzen wir, haben beide mehrere Töchter, da sprechen wir heute auch noch drüber, und sitzen jetzt vor dem gleichen Podcast-Mikro. Und das ist der Gast heißt Nikolas Fahrmeier. Und den begrüßen wir herzlich. Hallo Nikolas.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, der Nikolas, der hat nämlich was Besonderes gemacht. Und zwar geht der immer in die Schulen und macht dort Aufklärungsunterricht.
Sehr gut. Habe ich damals vermisst. Ich musste mich ja selbst aufklären. Ja. Von meinem Vater habe ich, glaube ich, mal ein Buch gekriegt. Hier, liest das mal durch. Das war es dann aber auch. Früher war natürlich eine andere Zeit. Ja, immerhin. Manche kriegen gar nichts. Ne?
Nur die Bravo aus dem Altpapier.
Ja, oder Bravo haben wir gelesen. Aber ganz ehrlich, früher an der Schule, so das Thema war eigentlich jetzt nicht so besetzt.
Ich wüsste noch nicht mal zu sagen, wann das so in der Schulzeit gewesen wäre. Ich kann mich so dunkel an so einen Aufklärungsunterricht erinnern, aber das war dann wirklich ein Festival der Albernheit.
Ja, sozusagen. Ich kann mich noch erinnern, da kam irgendjemand vom Gesundheitsamt mal vorbei und hat gezeigt, wie man ein Kondom über eine Banane stülpt und dass man irgendwann schwanger werden kann und dass es gut ist, wenn man auf der Banane ein Gummi hat.
Ja. Seitdem isst du Bananen nur noch mit Kondom.
Ja, und alle haben gekichert alle wussten irgendwie, worum es geht, aber auch nicht so genau. Aber das war's.
Ja.
Von daher ist das ja ganz gut, dass es einen Experten gibt, der dann mal das Ding in die Hand nimmt,
Genau. Ist alles eher theoretisch.
Ja.
Ja, also du hast keine Banane dabei?
Nee.
Nein? Ja, okay. Also dann erzähl vielleicht mal von vorne. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt diesen Job bekommen hast, angenommen hast?
Ja, also ich saß zu Hause eines Abends und kriegte den Telefonanruf von einer Freundin, die ihre Kinder auf dieser Schule hat. Das ist eine Grundschule. Und die berichtete mir, dass in dieser Grundschule seit Jahren eine Frauenärztin in die vierten Klassen kommt, um dann dort mit den Mädchen einen Aufklärungsunterricht abzuhalten. Und dann haben sich irgendwann die Jungs beschwert, warum das nur für die Mädchen der Fall ist. Und haben ihre Lehrer gebeten, das doch mal zu überdenken, ob das nicht auch für die Jungs angeboten werden kann. Und dann hatte diese Mutter, die ich gut kenne, mich angerufen und gefragt, ob ich da Interesse hätte. Und dann habe ich da nochmal angerufen bei der Schule und die waren sehr begeistert, dass sich da jemand meldete.
Das heißt, vierte Klasse, jetzt muss ich kurz rechnen, wie alt ist man denn dann so?
9, 10 Jahre, wenn man mal länger macht, auch mal 11, aber eigentlich so 9 oder 10 Jahre.
Und das ist so das Alter, wo man mit der Aufklärung einsteigt?
Ja, die hatten dann, glaube ich, das Jahr schon immer mal das Thema. Also das ist jetzt so nicht, dass ich der Erste war, der mit denen darüber gesprochen hat. Die waren schon vorbereitet, hatten wohl so die einzelnen allgemeinen Dinge abgearbeitet und jetzt hatten sie dann zum Abschluss des Schuljahres die Möglichkeit, in einer jungen Gruppe, also ohne Mädchen und ohne Lehrer, ihre Fragen zu stellen.
Und wie hast du dich darauf vorbereitet?
Das haben die, hat die Schule ganz schön geregelt. Die Jungs haben die Möglichkeit, ihre Fragen auf einen Zettel zu schreiben und den anonym in eine Kiste zu werfen. Und dann kriege ich diese Fragen zusammengestellt, ein, zwei Wochen vorher geschickt, sodass ich mich darauf vorbereiten kann, was auch teilweise notwendig ist.
Was kommen denn da so für Fragen?
Tja, also jetzt erstmal so ganz allgemein zum Beispiel, wo ist es denn, wie ist es, erwachsen zu werden? Das ist ja mal was ganz Allgemeines so, ne? Aber es geht dann auch um solche Definitionsfragen, warum heißt das eigentlich Sex und woher kommt der Name Pubertät und wann kommt man in die Pubertät, wie merkt man das? So allgemeine Fragen waren recht häufig.
Also da könnte ich jetzt zum Beispiel schon mal zwei oder drei von gar nicht beantworten. Also warum heißt der Sex Sex und woher kommt der Name Pubertät? Da müsste ich auch schon mal ein bisschen nachdenken.
Ja, also zum Beispiel Pubertät, das ist doch ganz einfach. Das wurde Ende des 16. Jahrhunderts ist das entstanden aus dem lateinischen Substantiv Pubertas und das ist die Geschlechtsreife. Das weiß man
nicht, Christoph. Kann das sein, dass du das gerade nachgelesen hast?
Ja, nein, natürlich.
Ja. Ist das dann so ein Alter, wo die Kinder dann so langsam aus dem Kicheralter raus sind und dann doch langsam ernst überlegen? Oder ist das immer doch noch eher so mit lustig und Charme und Giggeln behaftet?
Beides. Also man muss die Kinder schon so ein bisschen abholen aus der Situation. Die kommen da halt hin in den Raum. Die Lehrerin sagt noch kurz, benehmt euch bitte und geht raus. Und dann sitzt man da in so einem Stuhlkreis. Und ja, dann erzähle ich mal erstmal was von mir. Konnte bisher immer noch sagen, dass ich so ein ähnliches Alter habe wie deren Eltern möglicherweise, weil ich habe eine Tochter, die ist auch 10 und war bis vor kurzem in der 4. Klasse. Von daher, und dann habe ich so ein bisschen was erzählt über Urologie und so weiter, sodass die so ein bisschen erstmal ins Zuhören kam. Und dann habe ich die einfach so gefragt, sollen wir einfach jetzt mit euren Fragen loslegen? Ich hatte die halt auf so einer Liste. Und dann hören die meisten eigentlich sehr gespannt zu und machen auch gut mit. Aber es ist wohl auch so, dass es sehr unterschiedlich ist. Ich habe das jetzt das dritte Mal gemacht, das dritte Jahr. Das sind dann immer so 3 Klassen nacheinander. Und das sind natürlich sehr unterschiedlich. Es gibt so Klassen, wo der Klassenverband sehr sachlich und gut zuhören kann. Und dann gibt es auch welche, die sind ein bisschen, da sind ein paar mehr Rabauken dabei. Und dann ist es dann auch eher dieses Giggeln und was dann nicht so einfach ist, immer wieder auf das Niveau zu bringen, was man eigentlich sich wünscht. Was sich übrigens auch viele andere anwesende Jungen wünschen. Dann sagen die auch schon mal, hör doch mal auf, ich will das jetzt hören und so weiter. Also da gibt es dann auch schon mal welche, die sich untereinander zurechtweisen.
Sind die Mädels dann weiter immer als die Jungs? Also ich könnte mir vorstellen, dass die Jungs eher noch peinlich berührt sind, aber die Mädchen tatsächlich wirklich ernsthaft was wissen wollen oder stimmt das nicht?
Ich glaube nicht. Also die Mädchen haben natürlich das viel präsenter, weil bei denen ja biologisch schon viel mehr passieren kann. Brustwachstum oder ja, also Dinge, die sie auch viel mehr so erleben. Die Mädchen sind ja auch etwas eher in der Pubertätsentwicklung als die Jungen. Aber die waren auch sehr interessiert. Also ich habe wirklich viele Fragen gehabt und viele Fragen, die auch noch während der Fragestunde oder zwei Schulstunden, dann immer so herauskamen und sich daraus entwickelt haben. Es war sehr interessant, auch für mich.
Du hast mir so ein paar Fragenausdrucke auch mal geschickt. Da ist tatsächlich wirklich auch zwischen den Klassen sind da riesige Unterschiede. Ne? Da gibt es zum Beispiel eine Klasse, die 4C, die fragt halt wirklich so detailliert nach den biologischen Sachen. Wie funktioniert die DNA? Warum hat jeder eine andere DNA? Was passiert, wenn die DNA kaputt geht? Wie kommt die DNA in die Babys rein? Und so weiter.
Ja, und das ist auch nicht so einfach. Nee, Fragen,
wie kommt denn die DNA in die Babys rein?
Ja, das kannst du ja schon erzählen. Also das sind ja auch dann sehr interessante Gespräche, die sich daraus ergeben.
Ja, absolut. Und dann hat die 4A aus einer anderen Schule, die hat dann zum Beispiel gefragt, warum verliebt sich manchmal der Körper?
Das war eine sehr, sehr schöne Frage.
Warum verliebt sich der Körper? Oder kann man an Sex sterben? Und sowas. Also so viel, viel allgemeinere Frage. Also der
wobei die Fragen ja wirklich toll sind und wenn man da jetzt so drüber redet, könnte man das lustig finden. Ist es ja auch lustig, aber es ist natürlich, da steckt ja viel ernster Anspruch von den Kindern hinter. Ne? Das ist halt auch schwierig zu formulieren und ich finde das toll, dass sie das so artikulieren können und den Mut haben, das dann zu sagen, zwar ist es anonym, aber es gab auch Fragen, die ich auch vorher schon mit der Lehrerin besprochen habe, dass ich die nicht ansprechen werde, weil die dann teilweise doch sehr, sag ich mal, überreif sind oder für etwas ältere Kinder eigentlich gedacht, so dass ich die nicht beantwortet habe. Und dann haben aber die Kinder am Ende der Fragestunde gesagt, als ich sagte, so, fertig, sagten die, aber da fehlt doch noch eine Frage. Und dann wollten die das doch noch besprochen haben. Aber das da war leider die Zeit zu Ende.
Das kannst du jetzt hier öffentlich, also wir sind ja unter uns. kannst du nicht sagen, welche Frage das war. Worum das geht. Oder du da die Grenze gezogen hast, sozusagen.
Ja, also man hatte schon bei einigen Fragen den Eindruck, dass die Jungs ältere Geschwister haben, wo die schon einiges mitbekommen haben, was man vielleicht in der vierten Klasse noch nicht mitbekommen soll. Oder wenn es passiert ist, kann man es ja auch nicht ändern. Aber, und das ist ja der große Spagat bei dieser Geschichte, du hast da ja so 20 oder 15 Jungen sitzen und da sind einige, die haben sich noch nie damit beschäftigt, wo das Elternhaus das vielleicht auch gar nicht so möchte. Da muss man halt alles auf so einer Ebene haben, wo das für die fortgeschritten nicht zu langweilig ist und was die anderen nicht überfordert. Und es war zum Beispiel so eine lustige Frage, die ich aber auch ein bisschen schwierig fand, kann man im Flugzeug Sex haben? Oder eine Frage, und die war, da fand ich schon ein bisschen schwieriger, mit wie viel Frauen kann man Sex haben? Also das fand ich für neun Jahre einen Jungen
schon. Und ich meine, da kann man ja dann ablesen, dass da auch schon Pornokonsum ein Thema ist, dann das hatten wir auch schon mal in der Folge hier besprochen, dass auch dieser Pornokonsum sich immer mehr in die jüngeren Altersgruppen verlagert. Und da machen wir uns, glaube ich, auch nicht so ein richtiges Bild. Mir ist das jetzt wieder bewusst geworden, als diese Serie Squid Games lief auf Netflix, die ja ab 16 freigegeben ist und der extrem brutal ist. Eigentlich ab 18 müsste die, denke ich, freigegeben sein. Und dass jetzt irgendwie Berichte aufkamen, dass Grundschüler diese Spiele auf dem Schulhof zum Teil nachspielen. Das heißt, die müssen das ja dann auch gesehen haben. Und das sind dann unter 10-Jährige, die sowas konsumieren. Und da machen wir uns ja nichts vor, dass das genauso ist beim Pornokonsum. Und
es muss ja nicht nur Pornokonsum sein, es kann ja auch so das dazwischen sein, was jetzt auf Netflix ja läuft, ist ja Sex Education, das ist, glaube ich, auch ab 16, soll wohl sehr gut sein mit toll dargestellten Charakteren, lustige Geschichten, ich habe es noch nicht gesehen, aber bei uns zu Hause in der Familie kommt es auch schon auf, ob das nicht mal gesehen werden kann. Und da müssen wir uns erstmal mit beschäftigen und man fühlt sich dann teilweise als Eltern verklemmter, als man denkt, dass man wirklich ist. Ne?
Stelle ich mir auch so vor. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich müsste vor so einer Schulklasse dann diese Sachen hier referieren, man muss das ja dann auch irgendwie kindgerecht aufbereiten.
Genau, weil das hat auch schon mal schwierige Momente gegeben. Und ich hatte aber eine Erfahrung von einer Kölner Schule, mit der ich nichts direkt zu tun hatte, sondern das war die Schule von guten Freunden von uns. Und da ist sehr was schief gelaufen. Das waren Kinder in der 5. Klasse, die hatten auch so einen Unterricht und sollten und haben dann von der Lehrerin, die diese Unterrichtsstunde hatte, Informationsmaterial an die Hand gekriegt. Und dieses Informationsmaterial war aber eigentlich für 10-Klässler gedacht und da standen Sachen drin, wo auch Erwachsene rote Ohren kriegen, also über Sexualpraktiken und so weiter, auf was man da achten muss. Und das hatten die dann mit Fotos in der Schultasche und da waren die Eltern ganz schön sauer natürlich und die Kinder waren, das kriegten natürlich aus ihren Köpfen nicht mehr raus, was die da für Informationen von den Lehrern bekommen haben und sowas hatte ich natürlich auch immer im Kopf, dass ich jetzt aufpasse, was ich mit diesen 9- und 10-jährigen Jungs bespreche, dass das alles altersgerecht ist.
Hast du einen Tipp für Eltern, wie man Kinder darauf vorbereitet, wie man Kinder in den ersten Dialog eintritt? Ich sag mal, meine Tochter ist 7 oder wird jetzt im Januar 7. Die weiß natürlich auch, dass es einen Penis gibt und eine Scheide und so. Das fängt langsam, fangen die Gedanken an, ne?
Ja, also erstmal ist es schon mal sehr gut, das zu benennen, weil oft heißt es ja so, das ist das Handtuch für unten rum oder so, ne, dass man das alles umschreibt oder dass man da so drauf zeigt, das musst du noch waschen oder so, dass man das ganz natürlich alles benennt, sodass das alles ganz normal ist. Und ja, dass man das, wenn das Kind es erfragt, dass man darauf eingeht. Also nicht so, nee, das machen wir später, sondern dass man darauf eingeht und solange das Thema hält, das Kind, wenn das nicht mehr weiter will, dann wechselt es das Thema. Und dann kann man, dann hört man auch auf, dann sollte man vielleicht auch nicht nachhaken. Ansonsten, also das wäre zum Beispiel etwas, wenn das Kind mit dem Thema schon beginnt, dass man das so ein bisschen vertieft und darauf eingeht. Und das andere sind halt Bücher. Da gibt's ja Bücher, die sehr erzieherisch gedacht sind und auch altersentsprechend. Das kann man ja zum Beispiel mal kaufen und dann da einfach mal so hinlegen. Ne? Also als wir das dritte Kind bekamen, haben wir halt das entsprechende Buch gekauft. Ich habe vergessen, wie es hieß. Das war eins aus den 70ern. Da wird halt genau gezeigt, wie das geht. Mit Samenzelle zur Eizelle, dann schwanger werden, dann Geburt und so weiter. Das kann man ja da alles mal so mit integrieren.
Aber gibt es ein Alter, wo Eltern sagen, okay, das nehme ich jetzt selbst in die Hand, um das oder kommen die Kinder dann mit an, weil sie es wissen möchten? Also gibt es eine Altersempfehlung, bis wann sie oder ab wann bis wann sie was wissen dürfen?
Das weiß ich nicht genau, kann ich dir nicht sagen. Also ich würde mich da zum Beispiel nach Richtung in der Schule machen, die das hält, ich glaube in der dritten und vierten Klasse und dann kann man das ja auch mal ansprechen. Aber ich glaube, wenn irgendwann muss man ja was sagen, also wenn das Mädchen ja in ein Alter kommt, wo demnächst dann vielleicht die Periode beginnt oder das Brustwachstum einsetzt, dann sind die ja ziemlich irritiert und möchten natürlich darüber was wissen. Aber das wird meistens auch schon von der Schule geregelt. Und man muss dann halt ein offenes Ohr haben und gucken, wann das Thema ist und dann vielleicht einmal so ein bisschen in die Richtung arbeiten. Aber alles mit Vorsicht und Normalität.
Ich glaube, das ist auch biologisch so ein bisschen, also zum Beispiel die HPV-Impfung, die wird ja ab 9 angeboten, ne? Ab dem 9. Lebensjahr. Ja. Und ich glaube, da ist so die untere Grenze, wo dann auch wirklich biologisch das irgendwann theoretisch bei einigen Mädchen schon möglich ist. Und das ist, glaube ich, so die untere biologische
Kannst du ganz Grenze. Kurz die Impfung nochmal beschreiben, für alle, die es nicht wissen?
Genau, also man empfiehlt vor dem ersten Geschlechtsverkehr sowohl bei Mädchen als auch bei Jungs im Alter zwischen 9 und 14 Jahren sich gegen diese humanen Papillomviren impfen zu lassen. Und damit hat man dann einen sehr, sehr, sehr guten Schutz, dass insbesondere bei den Frauen halt nicht Krebs auftritt, nämlich der Gebärvorstufen und weitere Formen von Gebärmutterhalskrebs. Die Jungs sind praktisch nur die Überträger dieser Viren. Und die Mädchen sind sozusagen die Betroffenen, weil sich da Veränderungen am Gebärmutterhals durch diese Viren bilden können. Und deshalb wird flächendeckend diese Impfung angeboten und empfohlen. So in dem Alter am besten, auf jeden Fall vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Man kann das auch noch so später machen, aber es wird halt empfohlen, das vor dem ersten Geschlechtsverkehr zu machen.
Was beinhalten denn eigentlich die Fragen der Kinder? Also geht es da nur um Sexualität oder geht es da auch um Gesundheit oder was ist deren Wissensspektrum? Was wollen die alles erfahren eigentlich?
Also zum Beispiel auch, was gerade eben war, zu dem vorherigen Themenkomplex, da fragen die auch, was für Krankheiten kann man denn kriegen beim Sex? Ne? Und da geht es dann halt auch um die Impfung und da geht es um HIV, also AIDS, dass man also, dass Sexualität ein Grund hat oder einen biologischen Grund hat, aber natürlich auch so einen zwischenmenschlichen Grund und halt, dass da auch Krankheiten übertragen werden können, dass die Natur sich das super überlegt hat, sich weiter zu vermehren, weil das natürlich eine ziemlich sichere Sache ist, für die Natur weitergegeben zu werden. Und da kam das auch, das Thema, dass man halt da gut aufpassen soll. Und das ist, glaube ich, auch nicht unwichtig, dass man Kindern schon früh sagt, dass das auch diese Facette hat, ne, dass man sich da anstecken kann. Weil wenn man humane Papillomviren kriegt, ist das nicht so toll. Also das hat man dann eigentlich so ein Leben lang. Das kann vielleicht auch mal ausheilen, aber eigentlich hat man das für viele Jahre zumindest. Das kann zu Warzenbildung führen. Und wenn man dann der Träger dieser Viren ist, ja, müsste man das eigentlich jedem neuen Partner sagen. Aber das geht ja auch irgendwie nicht. Ne? Kannst ja nicht sagen, guten Tag, ich bin der Klaus. Ich habe auch HPV, ne? Das geht ja nicht. Aber das war wirklich Thema, die fragten nach Erkrankungen dabei.
Und Und so ganz konkrete Sachen, so wie man ein Kondom jetzt zum Beispiel anzieht, sowas, das war jetzt nicht vorgesehen.
Nee, also nie handlich. Ich habe das nicht, habe ich nicht so gedacht, dass das meine Aufgabe ist. Die haben aber schon die Frage gestellt, was sind Kondome und wie verwendet man die und gibt es verschiedene Größen von Kondomen und so, ne? Das war schon Thema, da haben wir auch drüber gesprochen.
Und du hast ja dann vorwiegend natürlich als Arzt auf die biologischen Sachen und so weiter abgehoben. Da kamen aber auch so Fragen, was ist eigentlich so toll am Sex oder wie fühlt sich das an und sowas oder wie sieht das aus und so. Oder?
Ja, das ist dann, da versucht man dann auch die Kinder so ein bisschen mitreden zu lassen, dass man da bloß nicht zu weit sich vorwagt. Aber das sind auch sehr, sehr spannende Fragen, die dann meistens auch gut diskutiert werden. Ne?
Aber es ist schon nicht mehr so, wie es wahrscheinlich bei uns in den 70ern waren, dass das vorwiegend von Albernheit geprägt war, diese Stunde.
Nein, wirklich nicht. Also es gab natürlich immer mal wieder so zur Erleichterung oder es ist ja so ein bisschen Spannung dann auch dabei und dann entlädt sich das mal in irgendwelchen Witzen und so. Mhm. Aber das war eigentlich alles sehr gut, eine tolle Erfahrung für mich. Du hattest für die Vorbereitung des Podcasts mir eine Frage geklickt, ob ich mal überfordert war. Und das war ich tatsächlich einmal bei einer Klasse. Habe ich eigentlich nicht vorhandenen pädagogischen Fähigkeiten, die waren da überreizt. Also da wusste ich nicht, wie ich mit den drei Rabauken umgehen sollte. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das Angebot der Lehrerin annehmen soll und die rausschicken. Mhm. Aber das fand ich auch wieder so schlecht, weil das ist ja alles, ich habe denen nur gesagt, Jungs, ihr seid ja alle freiwillig, ich bin hier freiwillig, ihr wollt was von mir, ich will euch nur Fragen beantworten. Und dann wäre es so eigentlich ganz gut, wenn wir uns auf eine normale Art hier unterhalten. Außerdem sei es ja auch nicht so ganz fair, gegenüber den anderen 15 jetzt hier immer zu stören. Aber das war ganz, ganz schwierig. Also da war ich wirklich drauf und dran zu sagen, ich glaube, ich kann das nicht mehr. Aber es ging dann doch noch gut.
Ja, und du bist auch motiviert, das weiterhin zu tun, diesen Unterricht zu machen, weil es ist ja, du bekommst ja, glaube ich, nichts dafür, deine kleine Aufwandsentschädigung und musst ja deine Praxis an dem Tag zumachen.
Also das stimmt, also die Praxis ist zu, das ist ja so ein zeitlicher Aufwand von vielleicht 3 Stunden, also 2 Schulstunden mit Ab- und Hinfahrt, wir sind halt so 3 Stunden und dafür gibt kein Geld gezahlt. Das ist, ich habe da mal eine Flasche Wein bekommen und einen Gutschein für ein Buch und so. Also das sind so, aber die ich auch gar nicht verlange. Ich habe denen sogar gesagt, bitte, das ist alles nicht notwendig, weil letztendlich ist das ja für mich ähnlich toll wie für die Kinder, weil ich lerne da ja auch sehr viel drüber, wie die Kinder so reden und und ich muss ja auch teilweise mal nachlesen, wenn ich die Fragen vorher kriege, zum Beispiel eine lustige Frage, wie schnell sind Spermien? Da wusste ich jetzt auch nicht und dann habe ich das nachgelesen und dann die Frage erstmal zurückgegeben an die Kinder, was glaubt ihr denn, wie schnell sind die denn so? Und dann meinten die so, also 50 km/h vielleicht und so. Meinte ich, naja, also auf dem Weg, dann habe ich das aber natürlich selber auch nachlesen müssen. Und das kann ich ja hier mal beantworten. Auf dem Weg zur Eizelle legen die Spermien circa 3 bis 4 Millimeter pro Minute zurück. Da waren die so ein bisschen enttäuscht, die Jungs.
Die dachten, das seien echte Flitzer. Ja. Ja. In kmh ausgedrückt ist das 0,0
irgendwas. Also ich habe es auch ausgerechnet. Ich habe das auch im Buch oder im Internet gelesen. Das entspricht einer Geschwindigkeit von 0,0002 Kilometern pro Stunde. Oh. Ist nicht so schnell, ne?
Aber dafür schlagen die, glaube ich, 800 Mal in der Minute mit dem Schwanz.
Das weißt du wieder.
Ja.
Das weiß
ich. Das weiß ich jetzt auch. Unnützes Wissen ist bei mir immer gut aufgehoben.
Ja. Ist das eigentlich dann eine Veranstaltung, die einmal stattfindet, oder machst du das dann mehrere Wochen mit den Klassen, oder ist es eine Einmalnummer?
Im ersten Jahr war das, glaube ich, einmal alle hintereinander weg. Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht mehr. Ich glaube, das waren 3 Tage auch mal und sind ja nur 3 Jahre. Das letzte Jahr war 2020, das ist dann nach der ersten Klasse auch abgebrochen worden wegen Corona. Also habe ich das letztendlich nur 2 Jahre voll gemacht und eine Klasse im letzten Jahr. Und das war, also ich finde es natürlich toll, wenn ich da nicht so, ich finde es eigentlich toll, wenn ich so 2 Stunden das mache, dann kann ich noch zur Arbeit gehen, sonst ist der ganze Tag weg. Mhm. Ne?
Und wenn du jetzt mal, du hast das jetzt über 2 oder 3 Jahre gemacht, merkst du da schon irgendeine, das ist wahrscheinlich ein zu kurzer Zeitraum, dass sich irgendwas so verändert, weil wir hatten ja mit dem Dr. Markus Mau hier mal diesen Podcast über, wie gesagt, über den Pornokonsum, der also wirklich berichtet hat, dass das sehr in die ganz, ganz jungen Altersgruppen so migriert, da.
Ich hatte halt die Ahnung anhand der Fragen, dass da einige Jungs schon viel gesehen haben. Aber das habe ich auch dann versucht umzubiegen auf ein anderes Thema. Zum Beispiel fand ich auch schön die Frage, wer wusste, wie man Kinder beziehungsweise Sex macht, beziehungsweise wer hat den Sex eigentlich erfunden?
Also du
wusste ich jetzt auch nicht, wer das gewesen ist.
Steht auch nicht bei Wikipedia. Nee.
Aber das findet sich dann, würde ich sagen.
Jochen, wir wollen dir ja nicht zu viel Angst machen, weil wir haben ja, wir sind ja alle Töchterväter, ist mir eben aufgefallen.
Ja.
Unsere sind aber schon alle, also zumindest an diesem Unterricht vorbei. Bei dir, du bist der Einzige, der da noch durch muss.
Ja, ich habe gerade große Ohren gekriegt, weil es geht so langsam los. Ich habe das Gefühl, dass meine Tochter neugierig wird. Was ja auch gut ist, ne?
Genau. Also ich habe auch jetzt meine eine Tochter von mir, die hat jetzt über diese Netflix-Serie Sex Education gesprochen und die fragt uns da ganz locker, ob sie das sehen kann und oder es wird einfach, da wird viel lockerer mit umgegangen, als ich das früher je gemacht hatte. Also bei uns zu Hause war es so, als ich in dem Alter war oder 10 oder 14, wenn wir dann zu Hause mit den Eltern Fernsehen geguckt haben, es kam so eine Szene, da hat meine Mutter immer nach der Fernbedienung verlangt, um dann umzuschalten. Und wenn das dann, als das dann schon so ein paar Monate oder Jahre so ging, haben wir irgendwann automatisch unserer Mutter die Fernbedienung gegeben, wenn die Szene kam.
Heute macht man lauter dann. Ja.
Aber ich glaube, zum Schluss noch, dass es natürlich für viele Kinder auch wirklich gut ist, weil es eben wahrscheinlich dann auch Eltern gibt, die dieses Thema komplett ausklammern, entweder überfordert sind, keine Lust oder wie auch immer, dass die überhaupt dann mal darüber reden können, ne? Und ihre Fragen loswerden können.
Genau, und dann kommt jetzt noch ein ganz wichtiges anderes Thema dazu, nämlich zum Beispiel war eine Frage, wann darf man Sex haben, ab welchem Alter? Und das geht natürlich dann so ein bisschen auch, tja, kann man auch in verschiedene Richtungen verstehen, diese Frage. Und da musste ich auch noch mal in die Bücher schauen und ins Internet. Also Kinder dürfen bis 14 Jahren sexuell nicht aktiv sein. Wenn das unter Kindern passiert, ist ja, also wenn 12-Jährige irgendwie Doktorspiele machen, kannst du ja nichts gegen sagen, ne? Aber es darf kein 16-Jähriger mit einer 13-Jährigen sexuell aktiv werden. Aber ein 15-Jähriger mit einer 14-Jährigen schon. Und dann ist das natürlich noch ein bisschen altersgestaffelt. Und da kommst du natürlich auch, und das war auch bei diesen Fragestunden Thema, wie ist das eigentlich, wenn Erwachsene sexuelle Anspielungen machen gegenüber Kindern oder tatsächlich übergriffig werden. Ne? Und da ist natürlich auch sinnvoll, dann zu nutzen, diesen Moment, um den Kindern zu sagen, dass das nicht geht und dass sie sich immer an jemanden wenden sollen, wenn sowas passiert, dass sie das bloß nicht verschweigen sollen, immer eine Vertrauensperson, das müssen nicht die Eltern werden, wenn sie sich nicht trauen, sondern irgendjemanden, der das erfährt und dann entsprechend handeln kann. Also das war auch ein ganz wichtiges Thema, ja, letztendlich Missbrauch. Ne?
Da hatte sich auch nach unserer Podcast-Folge mit Dr. Mau auch eine Kollegin gemeldet, die der ärztlichen Gesundheitsförderung vorsteht und die genau dieses Thema aufgegriffen hat. Und da denke, werde ich mal Kontakt aufnehmen und nochmal eine extra Folge dazu machen, weil das auch, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema ist. Aber ich denke, für heute genug Sexsekunde in der Schulsprechstunde. Und wenn sonst, oh, das muss ich mal hier leiser machen. Und wenn sonst keine weiteren Fragen mehr sind, geht jetzt der Pausengong, oder?
Genau. Vielen Dank für die Auskünfte heute. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war sehr schön.
Schöne Grüße nach Aachen. Tschüss. Noch einen
Kaffee.
Ciao. Bis dann. Tschüss.
Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.